Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein.
Resonator.
Ich bin nach Potsdam gefahren, auf den Telegrafenberg. Und auf diesem Telegrafenberg, da ist das Geoforschungszentrum. Und ich treffe Christopher Kaiber, der ist Physiker am Geoforschungszentrum im Department für Geodäsie und Fernerkundung in der Sektion Fernerkundung. Hallo Christopher.
Hallo, danke.
Was ist Fernerkundung?
Fernerkundung ist, wenn wir Informationen von irgendwas kriegen, ohne das zu handeln. Zum Beispiel, wir können wissen als Mensch, ob eine Obst gut zu essen ist oder nicht gut zu essen ist, ohne das zu handeln, wenn wir gucken an die Farbe zum Beispiel.
Ach.
Ja, und bei Fernerkundung normalerweise denken wir auf Satellitenfernerkundung oder so, wo wir kriegen Informationen über unsere Erde.
Ja.
Aber im Prinzip ist das immer das gleiche Idee. Man nimmt Informationen, oftmals durch das Licht, normalerweise durch Licht, das sagt was über das System, ohne das zu befassen.
Welche Farbe muss ein Obst haben, um nicht essbar zu sein?
Ja, zum Beispiel, man könnte einfach sehen, dass eine Erdbeere nicht rot ist oder ist schon so rot, dass es fließt oder so.
Ja. Ja?
Dann wollte man am liebsten nicht essen.
Das heißt, wir müssen aber bestimmte Annahmen über die Erdbeere vorher erstmal treffen beziehungsweise kennen. Also wir müssen wissen, dass die Erdbeere rot ist, wenn sie genießbar ist.
Ja, richtig. Und das ist dann, finden wir auch mit der Satellitenfernerkundung, wo wir diese Informationen kriegen. Wir müssen zum Beispiel wissen ein bisschen über die Reflexion von Licht von Blätter. Dann wir wissen, dass die haben eine hohe Reflexion von Grün zum Beispiel und nicht so viel in Rot. Und in die Infrarot, die haben eine sehr hohe Reflexion.
Mhm.
Und das erlaubt uns dann, wenn wir machen einen Vergleich zwischen Infrarot und Rot, können wir sagen, ah, da ist ein Blätter. Das ist Vegetation.
Ah, okay. Was genau fernerkundest du denn oder was genau erkundest du denn fern?
Ich forsche an künstlicher Beleuchtung draußen und ich mache dann mehrere Dinge. Gerade ich bin sehr interessiert auf die Frage, wie viel Energie, wie viel Strom brauchen wir, um dieses Licht zu machen. Ich habe früher aber auch gearbeitet einfach an das Licht selber, weil wenn wir machen Licht in unsere Welt, in unsere Umwelt, das ist eigentlich auch eine Art von Verschmutzung.
Ist Lichtverschmutzung wirklich ein Problem? Also ein wissenschaftliches oder wie auch immer geartetes Problem? Oder ist es ein romantisches Problem?
Ist abhängig von wem man redet. Ja,
okay.
So, wenn man eine Motte ist, kann das Licht tot gefährlich sein.
Ja. Ja?
Für manche Tiere, das ändert sich der Physiologie, auch für uns Mensch.
Du redest mit Motten.
Ja, nicht so oft. Aber ich rede mit Biologen.
Okay.
Und die vielleicht reden mit Motten. Naja, aber der Punkt ist, dass es gibt unterschiedliche Folgen von das Licht.
Ja.
So zum Beispiel, wir haben, bevor wir angefangen haben, heute zu reden, haben geredet über dieses soziale Jetlag. Und ich habe ein bisschen gesagt, dass in der Frühling steht man früh auf.
Ja.
Weil die Sonne kommt früher auf, ja. So Licht hat eine große Wirkung auf der Physiologie und auch der Verhältnis von vielen Tieren, auch von Pflanzen zum Beispiel, dass manche Stadtbäume, die kriegen Blätter früher und verlieren die Blätter später, wenn die gestrahlt sind. Und das könnte problematisch sein, wenn das kommt dann Kälte früh oder spät, ja. Dass die sind nicht vorbereitet für das. So, es gibt eine Reihe von Folgen, ob die todgefährlich sind für Motten oder haben ein ziemlich kleine oder manchmal auch eine positive Wirkung für ein bestimmtes Tier, ist abhängig. Aber es ist eine Änderung in unserer Umwelt. Dann natürlich gibt's die Probleme, dass wir machen der Himmel heller. Das bedeutet weniger Sterne sehen. Ja, und das ist eine riesengroße Fläche weit weg von Städten, haben wir immer dieses Lichtglocke ins Richtung Stadt. Und das ist dann kulturell ein Verlust, ja, weil wir diese Verbindung mit die Sterne verlieren und auch, dass man muss ziemlich weit fahren, um die Sterne zu gucken. In manchen Orten ist das auch ökonomisch problematisch, weil zum Beispiel in Arizona in den USA, die haben eine große Astronomieindustrie.
Ja.
Und wenn die werden immer mehr Werbeleuchtungen und so weiter, dann wäre es nicht mehr möglich, Astronomie in Arizona zu machen. Das würde bedeuten, diese Industrie, dieses Hightech-Industrie, wird vielleicht irgendwann weg von der US-Bundesstadt. Und deswegen versuchen die in Arizona eigentlich stärker als die meisten Orte zu kämpfen gegen Lichtverschmutzung.
Wie kämpft denn Arizona gegen Lichtverschmutzung? Also machen die Gesetze und sagen, ihr dürft nachts kein Licht mehr machen. Das wäre das Einfachste.
Arizona ist ein bisschen interessant. Die hatten letzten Jahr oder vorletztes Jahr ein ziemlich großes Streit über Werbeleuchtung, weil es gibt Teile in der US-Bundesstaat, wo man mehr frei ist, Werbeleuchte zu machen, und andere Orte in die Stadt, wo es gibt Gesetze und Grenze, ob man vielleicht überhaupt darf, Werbeleuchtung an der Seite der Autobahn zum Beispiel haben. Und ja, es war, glaube ich, eine Wahl auch über dieses Frage, sollen wir das erlauben? Aber du hast mir gefragt, wie kämpft man Lichtverschmutzung, ja? Natürlich, Werblicht, das ist manchmal wichtig, aber der größere Problem normalerweise ist, dass das Licht nicht vorsichtig benutzt ist. Ja, so zum Beispiel sagen wir eine Kirche haben, ein Dorfskirche, ja. Und der Pfarrer wollte das Dorfskirche beleuchten, das ist dann schön,
dann baut der unten so Scheinwerfer in den Boden, die dann einfach mal so am Gebäude hochstrahlen.
Genau, ins ungefähr Richtung Gebäude, ja. Und vielleicht sagen wir 80% von das Licht trifft nicht das Gebäude, ja. Trifft die Pflanzen, das da sind, das ist problematisch dann für alle Insekten und vielleicht die Pflanzen auch. Und dann eine Menge geht einfach ins Atmosphäre. Teilweise davon geht es zum Weltraum, das ist dann weg, das ist für uns kein Problem. Und teilweise, das kommt dann wieder runter als dieses Himmelshelligkeit.
Und Reflexion an den Wolken dann?
Ja, nicht Reflexion, sondern Streuung. Es könnte Streuung von Molekülen sein. Das ist, was macht unser Himmel blau. Und deswegen, vielleicht kommen wir später zum LEDs, warum blaue LEDs ein großer Diskussionspunkt sind. Mhm. Es könnte Strahlen von Aerosolen, das sind die Feinstaubpollen, diesen Art von Dingen. Und natürlich, wie du gesagt hast, wenn es geht in eine Wolke, besonders wenn das Wolke ziemlich dicht ist, dann es streut wie verrückt, 100 Mal oder so, und kommt dann irgendwann wieder runter. So, die Wolken, wir wissen von einem Flug tagsüber, die sind sehr, sehr hellweiß, ja. Das bedeutet, dass von einem dicken Wolken fast all das Licht, das kommt in eine Seite, geht raus von der gleichen Seite. So, wenn das Sonnenlicht, das geht ins Wolke von oben und dann geht's raus von oben. Wenn wir nachts ein dickes Wolken haben, das Strahlung geht ins Wolken von unten und dann kommt fast alle wieder unten. Okay. Wolken später.
Das heißt, ich könnte im Grunde den Planeten beleuchten, indem ich die Wolken beleuchte.
Ja, eigentlich, das ist ein interessantes Punkt, ja. Weil ich war einmal mit einem Student in Berlin in der Tiergarten.
Ja.
Nachts im Winter. Und wir hatten Schnee in der Tiergarten. Und wir haben überall gelaufen, wir haben Messungen gemacht und wie hell der Himmel war. Und das war bewölkt an diesem Tag. Und wir konnten wunderschön alles sehen. Ja, weil mit Wolken ist der Stadt viel, viel heller als ohne Wolken. Und mit Schnee ist dann alles extrem viel heller. Dann sind wir wieder auf die Straße gegangen und wir haben beide aneinander sofort geguckt und gesagt, das ist verrückt, wir sehen hier schlechter, als was wir gesehen könnten im Tiergarten, wo es nicht beleuchtet war.
Und wo Bäume stehen.
Ja, aber das war wieder Bäume, aber ohne Blätter, das war Winter, ja. Aber trotzdem, ich habe auch im Sommer diese Erfahrung gehabt mit Journalisten, wir haben was gedreht in der Tiergarten und wir haben gesehen, wir konnten der grüne Gras sehen, ja, wir konnten merken, dass das grün war, das bedeutet, wir unsere Tagessicht benutzen, nicht unsere Nachtsicht, weil Nachtsicht, das ist schwarz-weiß, ja, aber wir konnten erkennen, der Gras grün war und wir konnten gut sehen im Tiergarten. Dann haben wir diesen Joggers gesehen, die joggen mit Kopflaterne, ja, die haben dann ein extrem helles Licht vor der Fuß. Und ich weiß, dass alles andere ist schwarz, ja. Weil das Problem ist, dass der Kontrast ist viel zu groß. Die sehen dann nur, wo die Kopflaterne geht und die wissen nicht, dass mitten im Tiergarten könnte man gut sehen.
Das heißt, Jogger sollten lieber ohne Kopflaterne, also ohne Kopfleuchte unterwegs sein. Also vielleicht auch dumm, ne? Weil wenn sie aus dem Tiergarten rausgehen.
Das ist abhängig. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die meisten Joggers das benutzen nachts, wenn sie laufen durch Straßen. Ja. Ich bin unsicher. Der Problem ist, dass man braucht dieses 30 vielleicht eine Minute, die Augen zu adaptieren zu lassen. Es kann sein auch, dass die Leute denken, dass die brauchen dieses Licht, um zu sehen, wer da ist. Aber das Problem ist, man hat dann wirklich Tunnelvision, ja. Man kann nur gucken, wo das Ding strahlt und die Awareness, Situational Awareness, ja. Wer ist hier, wer steht vielleicht irgendwo? Mit einem Kopfstrahler hat man das viel schlechter.
Ja.
Es kann sein, natürlich, wo die Füße machen, vielleicht das wollen die haben, aber die können das gut sehen, aber Ich bin ehrlich gesagt unsicher, ob mit oder ohne Kopfbeleuchtung wäre besser.
Wäre es denn dann nicht vielleicht wirklich schlau? Wir würden unsere Städte nicht mit Straßenlaternen beleuchten, sondern auf irgendeine coole indirekte Weise?
Ja, das kommt dann auch in diese Diskussion von LEDs, ja. Irgendwann steigen wir da in LEDs. Aber das ist richtig. Wenn man denkt an eine Tagesbeleuchtung, ja, wenn man in eine normale Zimmer ist und man hat das Licht an, man kann normalerweise nicht die Beleuchtung direkt sehen. Das ist fast nie der Fall, ja. Die Beleuchtung ist im Dach oder da oben und das ist so recessed, so dass man merkt nicht das Leuchtkörper selber.
Ja.
Ja, und wir machen alles mit Indirektstrahl.
Ja,
genau. Und der Sonnenlicht nicht, wenn das strahlt direkt, sondern wenn wir haben dieses blaues Himmel, das ist auch eine Art von indirektes Licht, das da kann man super gut sehen, ja. Ja. Sofort, wenn man die Lichtquelle sehen kann, entweder die Sonne oder auch die Beleuchtung, oftmals die Straßenbeleuchtung, dann plötzlich gibt es einen extrem großen Kontrast.
Ja.
Und unser Augen kann dann nicht mehr gut sehen. Und man sieht dann, dass man hat dieses Blendeffekt und das macht alles schwieriger zu sehen. Das Blendeffekt wird am stärksten, wenn das Lichtquelle direkt nach vorne ist, ja, so wenn man fährt mit Auto ins Richtung Sonnenuntergang,
ja,
dann was ist passiert? Es gibt ein bisschen Staub auf der
Scheibe, ja.
Ja, genau. Und dieses Staub ist dann ein Aerosole, das streut das Licht nur durch kleine Winkel. Und dann ist das Ganze kann man sehr schlecht sehen, ja. Aber man hat das gleiche Effekt. Wenn man fährt auf einer Autobahn und man kann jede Straßenlaterne für 1 Kilometer sehen, ja, die alle strahlen direkt in dieses alles schlechteste Richtung. Ja. Es gibt Beleuchtungsarten jetzt, das wäre auch möglich technisch ohne LED, aber ist häufiger heutzutage, wo wenn man fährt, man kann die Beleuchtung 2 bis 3 Masten weiter nicht sehen. Man sieht nur das Licht auf dem Boden.
Ach.
Weil die haben so ein starkes Cut-off, ja.
Die
strahlen also nur ziemlich tief nach oben, nicht nur nach unten, ziemlich tief nach unten. Nicht nur nach unten, sondern auch nur in diesen Winkeln, wo es geht ziemlich tief. Und das dann reduziert ganz viel das Blendeffekt von dieser Beleuchtung.
Für Autofahrer jetzt, auch für Insekten?
Was wird passieren?
Oder wird es dann auf der Straße wieder so extrem hell, dass das die Lichtquelle ist, die die Insekten irritiert?
Nee, das große Problem ist immer, wenn man kann das Licht sehen von weit. Ja, so wenn man wenn man denkt an eine Kugellaterne oder einen von diesen altmodisch die Gaslaterne Art, ja, wo man jedes Mal, wenn man kann das Lichtkörper sehen, das bedeutet, man kann das von weit sehen. Ja, und wenn man eine mehr vorsichtiges wenn man beleuchtet mehr vorsichtig, dann könnte man das Licht ziemlich zielgenau auf der Autobahnstrecke liegen und schon fast gar nicht auf der Rand, auf den Seitenrand.
Und man würde es nicht von weitem sehen.
Dann würde man von einem Baum fast nebenan, man könnte natürlich das beleuchtete Fläche sehen.
Ja. Ja?
Aber das Leuchtkörper selber würde man das nicht merken von dem Baum, das ziemlich nebenan ist.
Würden wir damit auch gleichzeitig weniger Licht ins Universum abgeben?
Ja, weil auf mehrere Gründe. Das erste ist, wenn wir beleuchten nur die Orte, die beleuchten sein sollte, dann braucht es insgesamt weniger Beleuchtung. Ja. Und zweitens, dieses Licht, das geht in die Blendwinkel. Ja?
Ja.
Wenn es strahlt ziemlich seitwärts. Das hilft uns nicht zu sehen, aber es hat auch eine höhere Chance zu streuen ins Atmosphäre, weil das Distanz viel größer ist. Und ja, so wenn wir beleuchten nur die Fläche, die beleuchtet sein sollte, dann ist besser. Man sollte ein bisschen vorsichtig hier sein, weil wenn man redet von zum Beispiel einem Weg in der Tiergarten, wenn man einen Weg hell beleuchtet und nur den Weg, dann hat man wieder verloren dieses Licht auf die Seitenrand.
Ja,
dann man könnte nebenan stehen und man würde das nicht sehen. Ja, so das muss wirklich angepasst zur Situation. Ja, manchmal besonders.
Aber du willst um bei dem Beispiel zu bleiben, du willst den Tiergarten doch eigentlich gar nicht beleuchten, oder?
Ich würde das am liebsten machen, ja. Und das ist in Deutschland der normale Fall. In anderen Ländern sind die Parks immer nachts gestrahlt. Es gibt Methode, dass man benutzen kann, ein Wegweiserlicht zu haben, ohne zu viel Licht zu benutzen. So zum Beispiel, wenn man ist im Nationalpark oder so, ja, und die wollen das klar machen, wie man zu der Toilette kommt.
Ja. Ja.
Man könnte eine kleine Wegweiserlicht, das zeigt nur das für Orientation, nicht für Sicht. Und ja, man benutzt einfach entweder eine Handtaschenlampe für Sicht oder lasst einfach das Zeit, die Augen zu adaptieren. Oder die benutzen auch manchmal jetzt Phosphorescence,
selbstleuchtende
Dinge, ja, so dass ja, die absorbieren das Licht während des Tag und dann die beleuchten für ein paar Stunden in der Abend und man könnte dann den Weg finden. Das ist dann nur den Weg zu finden, das ist nicht zu beleuchten, so dass man alles gut sehen kann.
Was macht denn dann die Lichtverschmutzung mit den Insekten beispielsweise?
Ja, ist abhängig.
Also ist es wirklich, oder anders gefragt, was hat die Motte für ein Problem damit, dass da eine Lampe ist? Weil die flattert dann halt drumherum, so kennen wir Motten doch, das machen die doch immer.
Genau, genau. Aber diese, für die Milliarden von Jahren, von die Vorfahren von den Motten, gab diesen Licht denn nicht.
Ja. Ja?
Und wir wissen, dass in Motten und viele andere Insekten, die Anzahl von diesen Insekten geht drastisch runter.
Ja.
Ja. Wenn wir gucken dann die Motten an und wir sehen, dass die fliegen zu einem Licht und dann flattern rundherum, ist es vielleicht dann keine Wunder, dass
die nicht dazu kommen, sich fortzupflanzen.
Die all die Zeit, ja genau, die, ja, die kann nicht den Nahrung finden, die haben dann keine Zeit zum Paaren, die sind auch da in mehr Gefahr von bestimmten Fledermäuse, nicht alle Fledermäuse, mhm, aber bestimmte Fledermäuse. Deswegen glaubt ich und viele von meinen Kollegen aus der Biologie, dass es gibt sicherlich eine Verbindung zwischen diesen weniger Insekten und das Lichtverschmutzung. Das ist schwer zu klar zeigen,
ja, ja,
weil auch mit allen diesen Folgen, dass wir wissen von das Licht, zum Beispiel, dass die Vögel früher aufwecken. Die Frage ist dann, naja, die wenn die früh aufwecken, ja, schade für das Vogel, aber
ja,
kommt, wie viele Eier legt es und ja, wie, was ist die große Frage ist, was ist die Möglichkeit, dass dieses Vogel gucken, kommt dann zum großen Vogel nächstes Jahr und, ja, und legt selber Eier, ja. Auch wenn die zum Beispiel weniger Eier legt, ja, würde man sagen, ach, das ist ein Katastroph oder so, ja. Aber wenn die sind genauso,
wenn die Population gleich bleibt,
stabil, ist dann, ja, dann eigentlich, vielleicht hat die gestört und vielleicht das ist nicht gut, aber von einer ökologischen ja, Aussicht ist das dann eigentlich vielleicht nicht ein Problem.
Und ist es so? Also,
nee, das ist die große Schwierigkeit. Wie macht man ein Experiment? Das dauert dann für mehrere Jahre, um zu sehen, ob das Population einen Beeinfluss hat, wenn diese Tiere dann fliegen und wohnen in eine andere Stadt nächstes Jahr.
Ja. Ja,
das ist, ich habe Kollegen von der Biologie und der Ökologie, die kümmern an das gerade und die ersten Ergebnisse kommen jetzt. Aber das ist sehr, sehr schwierige Wissenschaft zu machen. Und ich glaube, dass wir können einfach sehen, wenn wir sehen all diesen Folgen und die Änderungen im Verhältnis in der Physiologie, wir könnten einfach sagen, naja, vielleicht ist es wäre auch, wenn das nicht konkret gezeigt ist, dass das eine ökologische Wirkung hat, dass wir nehmen dies als Hinweis, dass es wäre möglich oder vielleicht eventuell wahrscheinlich, dass es einen Erfolg hat und wir versuchen, das Licht zu minimieren.
Es hat ja auch tatsächlich Folgen. Also ich habe bei mir das Problem, ich kann keine Rollladen außen dran machen, weil ich in einem denkmalgeschützten Gebäude wohne. Ja. Das ist verboten. Ja. Die Vorhänge von innen, die kriege ich nicht so dicht, dass das Licht von außen nicht reinscheint.
Ja.
Und ich kann bei Licht schlecht schlafen. Was mache ich denn da?
Ja, der erste Schritt wird zu reden, mit wem das Licht macht. Wenn das eine private Beleuchtung wäre, dann mit der Markt, ja, das Werbeleucht oder sowas. Wenn das für die Stadtbeleuchtung ist, dann sollte man mit der Stadt reden.
Ja. Ja?
Weil es ist oftmals der Fall, dass die kann eine einzelne Lösung finden. Ja, die bauen auf die Beleuchtung eine, ja, kleine Schild. Und das dann schildert ihre Zimmer.
Okay.
Und das sollte man einfach melden mit der Stadt und sagen, das ist ein Problem für mich. Und
die hören einem dann auch zu. Also das wäre
manche Städte, das ist dann, okay, der Frage. Ja, ja.
Okay.
Aber in vielen Städten, die werden versuchen, eine Lösung zu finden. In New York City, das war ein bisschen lustig, weil viele Leute haben beschwert mit der LED, dass das viel zu hell war. Und die mussten dann jemanden da schicken, um eine neue Lampe zu bauen, weil die haben keine programmbare Controller reingebaut, ja. Das ist wieder diese Dinge, das LED haben so viele Möglichkeiten. Man kann die hoch und runter und dimmen und alles, aber das funktioniert nur, wenn man dieses Circuit baut, ja? Ja. Wenn die Elektronik da ist. Wenn man macht das ohne, dann muss der Typ da fahren, eine Leiter bauen und das wechseln. Und technisch ist das gar nicht gebraucht, ja. Mit einem LED könnte man das schon von weit. Ja, so vielen Städte werden reagieren, nicht jeder. Ja, so das ist aber der erste Vorschlag. Wenn das wirklich extrem hell ist, ja, dann gibt's eine Emissionsgesetz in Deutschland. Und ich glaube, ich bin nun sicher genau, wie es geht, aber wenn es mehr als ein Lux oder so auf der Fenster ist, dann hat der Wohner
das sogar einen Rechtsanspruch.
Genau, dass die können sagen, ihr müssen was machen.
Okay.
Ja, so, das sind die Möglichkeiten, dann hoffentlich auch reden mit die Leute freundlich funktioniert, ja. Wenn das geht gar nicht, ich würde vorschlagen, dann geh mal zu die Presse und sagen, das ist eine Geschichte von, dass der Staat reagiert nicht auf unsere Probleme, ja. Und warum nicht, ja. Es gibt manche Leute, die sagen, die sehr stark betroffen sind von diesem Licht, das kommt von draußen. Es gibt andere Leute, die sagen, es ist mir egal. Es gibt auch einen Teil von der Bevölkerung, die schläft mit das Licht an oder ein Fernseher an. Ja. Also es ist klar, das ist technisch möglich zu schlafen mit einem Licht an, das geht. Für vielen Leute ist das aber eine große Störung.
Aber warum machen wir es dann nicht einfach aus?
Das Licht von draußen.
Ja.
Ja, genau. Wenn wir
warum beleuchten wir unsere Städte überhaupt? Müssen wir das?
Nee, lass uns erstmal auf die erste Frage und dann das zweite. Okay. Ja? Okay. Das ist die erste Frage. Es wäre technisch möglich, eine Straßenbeleuchtung zu machen, das strahlt nicht ins Wohnzimmer oder Schlafzimmer.
Ja.
Das ist klar. Das ist möglich. Und wenn ein Straßenlaterne, das da gebaut ist, um die Straße zur Beleuchtung, strahlt in Schlafzimmer, ist das nicht richtig gebaut. Ja,
stimmt.
Das indirekte Licht, ja, das erhöht das Licht ins Schlafzimmer. Aber ob die Leute werden von das bescheren, weiß ich nicht. Ja. Dann das zweite Frage. Warum beleuchten wir unser Stadt überhaupt? Ich wollte zurückkommen an eine andere Frage nach, wie hell sollen wir unsere Stadt beleuchten? Ja, aber der Frage erstmal, warum Frage, beleuchten wir überhaupt? Es gibt mehrere Gründe. Der eine ist, dass wenn das nicht beleuchtet wäre, aus der Ausdauer, würde vielen Leute, mindestens wir denken jetzt, dass wir das wirklich unangenehm finden. Und ich glaube, dass für die meisten Leute wird das auch unangenehm, wenn es auf der Dauer nicht beleuchtet war. Wir wissen von, wenn es gibt eine Strom, wenn es gibt keinen Strom durch
Stromausfall,
Blackout. Ja, Stromausfall. Okay. Von was ich gehört habe, ich habe nie an das tief recherchiert, aber normalerweise es gibt kein Problem mit Gewalt oder so oder Autounfall oder so. Ja. Aber das ist eine besondere Situation. So, ich glaube, wir können nicht so viel.
Es gibt doch, glaube ich, irgendwo in der Bundesrepublik auch einzelne Orte, die nachts tatsächlich die Straßenbeleuchtung abschalten, um Geld zu sparen und da ist es nicht unsicherer als mit Straßenbeleuchtung.
Es gibt viele Orte, die das machen. Das war auch ein sehr interessantes Studie aus der Großbritannien von vor 3 Jahren oder so, wo die haben geguckt an mehrere Orte, die haben angefangen durch die Krise das Licht auszuschalten nachts, nach 11 Uhr oder 12 Uhr oder so. Und die haben interessanterweise 2 Untersuchungen gemacht. Der eine war eher so technisch, gibt's mehr Autounfall oder Verwalt oder so. Und da haben die gesehen, nee, es hat gar keinen Effekt, gar keine Wirkung. Ist vielleicht nicht so viel zu überraschen, weil eigentlich die meisten Leute schlafen nach Mitternacht sowieso, ja. Der zweite Studie war gemacht, die haben die Leute direkt gefragt, was ist ihre Meinung zu dieses Wechseln? Ja, ein interessanter Punkt war, dass mehr als die Hälfte oder fast die Hälfte hatten gar nicht gewusst, dass die haben das Licht ausgeschaltet mitternachts. Natürlich, weil die sind schon immer geschlafen. Ja,
die andere Hälfte hatte Angst.
Trotzdem, die Leute, die haben das nicht gewusst, hatten natürlich eine sehr starke Meinung oftmals, dass sollen sie das nicht machen. Ja, was war auch interessant ist, dass viele Leute haben gesagt, dass es stört mich nicht, aber ich Sorge machen für die anderen Leute, besonders die Frauen. Auch viele Frauen haben das gesagt, dass es stört mir nicht so viel, aber vielleicht andere Frauen sind gestört, wenn das Licht nicht an ist. Und der andere Punkt, das war dann, glaube ich, sehr wichtig, ist, dass die Leute, die im Ort aufgewachsen sind, die haben das oftmals gefunden, entweder neutral oder gut. Mhm. Die Leute, das sind von Stadt aufs Land umgezogen und dann, die haben das Licht ausgemacht auf dem Land. Das hat die wirklich gestört. Die finden das so ein Reverse von Progress oder so, ja. Dass wir gehen auch in die Dunkelheit Zeiten oder so, ja. Das ist auch viel verbunden damit, die Erwartung von unserer Regierung. Was werden die uns geben, ja? Was erwarten wir für Services und so weiter, ja? Und das ist einfach erwartet. Und wenn das plötzlich weg ist, denkt man, dass der Regierung schafft es nicht, ja? Und das macht man dann ängstlich.
Du bist Kanadier. Ist es in Kanada anders als in Europa oder sind die Menschen überall gleich, was das angeht?
Oh, bei den Menschen. Ich habe gedacht, dass du fragst über die Leuchte. Wir fragen erstmal Menschen und dann müssen wir das gleiche Frage stellen.
Dann müssen wir, genau, nochmal
Leuchte fragen. Ob die Menschen anders sind? Das ist jetzt weit von meiner Erfahrung, ja.
Also kommen die Kanadier besser mit Dunkelheit zurecht als die Europäer?
Ich weiß das nicht. Ich glaube, dass dieses Stadt-Land-Unterschied gibt es vielleicht allgemein, dass die Leute, die wohnen auf dem Land, haben weniger Angst, ohne eine künstliche Beleuchtung draußen zu gehen und finde das auch gut. In der Stadt, es gibt viele Leute, die selten außer der Stadt sein. Das Nachthimmel mit tausende Sternen ist sehr fremd die meisten Leute, die in der Stadt wohnen, und viele finden das sogar unangenehm, das zu sehen, die Milchstraße, ja. Es war auch ein Studie letztens gemacht, ich habe es nicht ganz gelesen, ich habe nur der Abstract gelesen, ja. Die haben gesagt, dass die haben mit VR-Headsets Leute gezeigt, wie
Virtual Reality.
Okay, genau. Dass die haben gezeigt, eine eher ländliche Ort mit unterschiedlicher Menge von Sterne.
Mhm.
Und die haben die Leute dann gefragt von die Meinung. Und wenn die haben das gemacht, so dass das ähnlich wie die richtige Natur, ganz ohne künstliche Beleuchtung, viele von die Leute haben gesagt, das sieht nicht richtig aus. Das ist zu viele Sterne. Das kann nicht sein. Das ist nicht wahr. Und ich finde es irgendwie nicht richtig. Ja?
Ja.
Es zeigt, wie stark dieser Effekt ist, dass wir kann nicht erkennen, was ist wirklich wahr in die Natur. Was ist zu sehen, wenn man geht wirklich weit von die Städte. Natürlich haben die meisten Leute diese Erfahrung nicht mehr. Inklusive mich zu einem großen Teil, ja. Ich reise, ich habe das Glück, dass ich oftmals reise in dunkle Orte, aber in einem Ort, die keine künstliche Beleuchtung hat für 50 oder 100 Kilometer, weiß ich nicht, ob ich in meinem Leben in so einem Ort.
Aha.
Ja, so sogar ich forsche hier und ich gehe zu viele Orte, wo es gibt nicht so viel Licht. Ich habe es auch nie das richtige Nachthimmel in Worcester gesehen. Ja. Was meine Mutter, die ist aufgewachsen auf einem Bauernhof in Kanada, die keinen Strom hat. Und als Kind hat sie jeden Abend, mindestens jedes Grasabend, dieses 6000 Sterne und die unglaublich helle Milchstraße gesehen. Ja. Und in ihrem Leben ist das dann weg. Ja. Aber für die Leute, die jetzt aufwachsen, wir haben keine Erinnerung von, wie das aussieht.
Wenn du sagst, kein Licht für 50 Kilometer Radius, meinst du damit kein Licht? Oder?
Ja, ich meine wirklich kein Licht.
Also,
weil
gibt es das überhaupt? In der Wüste, auf dem Meer?
Ja, so ich habe zum Beispiel letzten Monat ein Bild von Australien gesehen, wo die haben, man könnte am Horizont das Licht von Sydney sehen, obwohl die war vielleicht 350, 400 Kilometer weg. Das war nicht viel, natürlich. Ja.
Ja, aber das ist ja, also es ist ja schon enorm. Der Horizont ist wie weit entfernt? 50 Kilometer, glaube ich, ne?
Ja. Abhängig.
Ja, ich meine jetzt auf Sea Level.
Ja, klar. Genau.
Aber das heißt, du bist ja schon fast halb rum und kannst es trotzdem
noch sehen. Das bedeutet, dass das Licht muss mindestens einmal gestreut werden wegen des Curven des Erde, der Erdkugel. Ja, das musste oder vielleicht mehrmals gestreut. So, wie gesagt, das war nicht viel Licht, ja. Aber der Punkt ist, dass einen Ort zu erleben, wo es gibt keine künstliche Beleuchtung, jetzt muss man wirklich in einen Ort reisen, wo es gibt keine Leute.
Ja.
Man kann natürlich die Milchstraße schon sehen. Eigentlich habe ich es einmal gesehen innerhalb der Stadtgrenze von Berlin, was unglaublich ist. Ich war von Potsdam auf der Glienicker Brücke gegangen und dann in der Grunewald da.
Ja.
Und ziemlich nah an Potsdam immer noch, aber weit genug von Potsdam und weit genug von Berlin, dass direkt nach oben, das war auch ein Glück, dass der Milchstraße war direkt nach oben, könnte ich ganz, ganz leicht das erkennen, dass da gibt es ein kleiner Smudge, ja? Nicht eine wunderschöne Milchstraße, ja. Aber ich habe es doch in Berlin gesehen. Wenn man geht auf dem Land von Berlin, vielleicht 30 Kilometer weg, 20 Kilometer weg sogar, könnte man jetzt anfangen, die Milchstraße zu sehen. Und das wird immer besser einfach, wenn man geht weiter.
Bis wohin? Also es gibt ja diesen Sternpark.
Ja, Westhafenland. Westhafenland ist ungefähr 80 Kilometer entfernt von Berlin. Dauert ein bisschen länger als eine Stunde da zu fahren.
Lohnt sich das?
Ja, absolut. Ja, Westhafenland ist ein sehr guter Ort. Es ist nicht perfekt natürlich, das ist innerhalb Deutschland, das ist nicht weit von Berlin, aber es ist unglaublich, dass wir so eine Hauptstadt haben mit Millionen von Leuten und weniger als 100 Kilometer weg kann man ein sehr, sehr gutes Ausblick von der Himmel haben.
Das ist erstaunlich. Heißt das, Berlin macht wenig Lichtverschmutzung? Also Berlin ist gut beleuchtet oder ist Berlin einfach nur wenig beleuchtet, schwach beleuchtet?
Deutschland ist anders als die meisten Länder. Wir benutzen hier viel weniger Beleuchtung als die meisten reichen Länder. Zum Beispiel im Vergleich zu den USA benutzen wir, der amerikanische Staat benutzt oder strahlt 3 bis 5 Mal so viel Licht als eine deutsche Stadt mit gleichen Bevölkerung. Ja? Und wenn man denkt dann an das Sparpotenzial, zeigt, dass das riesengroß ist. Obwohl wir benutzen viel weniger Licht, ich würde auch nicht sagen, dass Berlin und die anderen deutschen Städte besonders gut beleuchtet sind. Ja, die meiste von die Leuchtung ist immer noch ältere Beleuchtung, die strahlen ein großer oder mindestens einen Anteil von das Licht direkt ins Atmosphäre.
Ja.
Viele von unseren Gebäuden sind, die wollten eine Flächenbeleuchtung haben und das Licht strahlt nicht nur auf die Fläche, sondern ins Atmosphäre. Und deswegen würde ich sagen, dass das Sparpotenzial von Berlin und Deutschland allgemein sehr groß ist, immer noch. Natürlich ist dann viel größer in andere Länder.
Ja.
Ja. Ja, aber zum Beispiel in Berlin, die Parks, wie gesagt, die meisten Parks sind nicht beleuchtet nachts. Und in Spanien ist das gar nicht der Fall. Sogar eine Park in Madrid, die hinter einem Zaun ist und es ist nicht erlaubt, da zu gehen, ist gestrahlt nachts.
Aha.
Durch die Idee, dass das für irgendwie Sicherheit besser machen. Ja, obwohl es gibt schon einen Zaun.
Ja.
Ja, so deswegen, es ist ein bisschen erstaunlich. Ich glaube, dass die meisten Länder so nah an einer Großstadt wie Berlin mit mehreren Millionen Leute wird es nicht möglich, die Milchstraße so gut zu sehen.
Gibt es Berechnungen darüber, wie groß das Sparpotenzial jetzt beispielsweise in der Bundesrepublik ist? Also, weil das ist natürlich auch eine riesige Investitionssumme, wir müssen ja sehr viel Geld ausgeben, um die Beleuchtung zu ändern. Mhm. Wie lange würde es dauern, diese Kosten wieder reinzuholen?
Ja, die Schwierigkeit da ist, wenn man denkt von einer Idealbeleuchtung, ein perfektes Beleuchtung, ja, das wird dann natürlich teuer, weil man muss jemanden bezahlen, um das perfekt zu machen.
Ja. Ja.
Und da kommen wir, wenn wir kommen in Richtung LEDs zu einem irgendwas, was ich finde sehr schade, ja. Der LED-Beleuchtung bietet ganz viele neue Möglichkeiten
an. Ja, seitdem haben wir diese riesengroßen Werbeplakate überall, die ganze Zeit.
Zum Beispiel, wir können ein Werbeplakat, das zeigt ein Video tagsüber, ja, das ist eine Möglichkeit von LED, ja, ja, das ist klar, das ist eine Möglichkeit. Diese Möglichkeiten sind passiert, die sind möglich, weil die Leuchtdiode so klein sind, die sind wirklich winzig klein. Und in der Vergangenheit, wenn man, der Natrium-Dampflampen zum Beispiel, das wir haben, das ist schon ein sehr hoch. Das ist
die gelbe Straßenbeleuchtung.
Genau, das ist eine sehr hocheffiziente Leuchtungsquelle eigentlich. Man denkt, der LED so effizient ist, im Vergleich zu Natrium-Dampflampen ist das nicht so super effizient. Es wird immer besser, ja.
Also LED ist nicht besser als Natriumdampf?
Manche LEDs jetzt sind besser als Natrium-Dampflampen, aber Natrium-Dampflampen ist sehr, sehr hocheffizient. Das Problem mit Natrium-Dampflampen ist, dass man muss 150 oder 200 Watt benutzen, um sehr effizient zu sein.
Ja.
Wenn man wollte nur 10 Watt oder so benutzen, dann ist Natrium-Dampflampen nicht effizient, ja. Das bedeutet, LED bietet erstmal die Möglichkeit, Orte zu beleuchten mit sehr wenig Licht.
Ja.
Das in der Vergangenheit nicht möglich war, weil wir brauchten diesen starke, wir müssen 150, 200 Watt benutzen, um das effizient damit zu machen.
Überhaupt Licht unten ankommt.
Genau, sozusagen. Und deswegen haben wir die Leuchtkräme sind, die haben eine Stock, ja, das vielleicht 5 Meter hoch ist oder so, und dann da eine Beleuchtung, die sollte beleuchten für 20 Metern oder irgendwas, ja. Jetzt kommt der neue LED-Technik. Cool, wir haben all diese Möglichkeiten. Was machen wir? Wir nehmen genau das gleiche Stock, da steht da schon. Ja. wir nehmen das Natriumdampflampen raus. Manchmal war das nur 2 Jahre vor da gemacht, vielleicht auch mit Geld von der Regierung für eine stromsparende Natriumdampflampen. Ja, wir nehmen das weg, machen eine LED-Beleuchtung da rein und es sollte jetzt besser sein. Ja, das Problem ist besonders, das ist jetzt ein großes Problem mit der LED, weil die Lichtkörper selber so klein sind, ist die Blendungseffekt manchmal viel, viel höher als mit der älteren Beleuchtung, wo das strahlt.
Weil du mehr Watt pro Quadratmillimeter oder pro Quadratzentimeter.
Genau, genau. So, okay. Man kann das gut sehen, wenn man hat immer noch eine Sonnenfinsternisbrille von ein paar Jahren vor, wenn man hat das, geh mal in ihre Zimmer oder auch draußen auf die Straße und gucken, ob nachts ihr könntet die Beleuchtung sehen, das Beleuchtungsquelle sehen. Ja. Ja? Mit alle anderen Lichtquelle wird man das nicht sehen. Es wird einfach alles dunkel. Ja? Ja. Mit LED sieht man dann
den Punkt.
Plötzlich diesen Punkte. Okay. Ja? Und das zeigt, wie extrem lichtstark die Diode selber sind, ja. Es ist möglich, auch natürlich ein LED zu bauen, das blendet nicht so viel, ja.
Aber da hat natürlich keiner gedacht, als er die Natriumdampflampe ersetzt hat.
Ich würde nicht keine sagen, aber viele, ja. Und das Problem ist dann, wenn es ist pflichtig, dass der Staat 3 Angebot kriegt und besonders, wenn die müssen die billigste Angebot kriegen, ja, dann ist jetzt die Frage nicht mehr, ich wollte gut sehen auf dieser Straße, sondern dass die Ingenieure haben gesagt, hier braucht man 20 Lux auf diese Straße. Die Lampen stehen schon, wo die müssen, ja, weil der Staat will nicht der Geld investieren in neue Standards oder so. Dann kommt man mit einer super billigen Lösung, das wirklich ein schlechtes Licht anbietet. Und so von dieses, wenn man denkt an der Energiesparpotential, ich würde sagen, dass das extrem groß ist. Vielleicht bis zu 90% sparen oder irgendwas, ja. Aber es würde bedeuten, dass wir müssen ganz anders denken an wie wir beleuchten der Straßen. Ja. Und wir müssen dann viel mehr Geld wahrscheinlich ausgeben für das Bau von Licht. Und hoffentlich dann viel weniger für das Strom.
Aber wie würden die neuen Leuchten dann aussehen? Also müssten wir tatsächlich die alten Lampen, die da stehen, also die alten Straßenlaternen abbauen und irgendwas komplett Neues dahin bauen? Oder können wir die trotzdem verwenden?
Ich glaube, dass wir sollen Fördergelder geben, für Künstler und Ingenieure zusammenzuarbeiten, zu ganz neue Konzepte entwickeln für Straßenbeleuchtung.
Künstler und Ingenieure.
Zusammen, ja.
Das Haus beleuchtet die Straße, der Baum beleuchtet die Straße.
Zum Beispiel. Nee, aber das Problem ist, mit der alten Beleuchtung, das war effizient, diese auch mit einem Stock zu haben und dann das Licht strahlt unten, ja. Und das ist ein billiger Weg, um das Licht zu haben, ja. Aber wenn wir denken nicht nur an, was ist billig, sondern was wird unsere Stadt schön machen? Ja. Was wird
lebenswert
und was wird nachhaltig, ja? Ich bin der Meinung, dass es wäre viel besser, dass wir Geld geben zu Menschen, die entwickeln neue Beleuchtungskonzepte und dann haben wir eine wunderschöne Beleuchtung, als das Geld auszugeben für Strom.
Ja.
Ja. Ja, also wir müssen dann vielleicht ein bisschen neu denken. Die Idee, Sie haben mir gefragt, wie wäre es, wenn wir keine Beleuchtung hätten, ja, in der Stadt. Mhm. Und die meisten Leute würden sagen, unglaublich schrecklich. Ich wollte auch nicht wohnen in einer Stadt, die gar keine Beleuchtung hat, ja. Aber wenn man fragt, warum haben wir Beleuchtung, das ist so, dass die Leute sicher durch die Stadt gehen kann, ja. Ist
der Antwort. Orientierung.
Aber was ist denn, wenn der Stadt wollte ein Licht haben, die müssen bieten kriegen, dass ein Firma würde eine Beleuchtung machen, die müssen sagen, was die brauchen, ja. Die sagen dann, dass die Straße sollte beleuchtet mit 1 Candela pro Quadratmeter. Aber die Mensch ist nicht in die Frage, ja. Das ist auch nicht gesagt, dass die Fußweg sollte mit sowas Licht beleuchtet, dass die Straße sollte mit so viel Licht beleuchtet, ja. So, wir leuchten eigentlich für Autos.
Ja. ja, die sowieso schon Scheinwerfer haben.
Genau, ja, das ist der zweite lustige Punkt, ja. dass die Autos selber Leuchter haben, ja. Und dann, wenn man guckt, dann, wo gibt's eigentlich Kollisionen zwischen Autos und Menschen und Autos und Fahrräder? Das ist nicht, dass die fahren durch eine Strecke und dass der eine geht auf die andere Seite von der Strecke und die haben eine Kollision, ja. Das ist fast nie der Fall. Außer wenn jemand betrunken ist oder so, ja. Die Kollisionen, die finden statt, wo die Autos
vermutlich an Kreuzungen, oder?
Genau, Kreuzungen. Ja. Diese Orte, wo zwei Dinge mussten in das gleiche Ort gehen. Ja? Ja, ein Fußgänger wollte Conflict Zones, heißt das.
Conflict Zones
heißt das. Ja, ja. Okay. So, die Fußgänger wollte die Straße überqueren.
Ja.
Ja? Jetzt haben wir einen Konflikt. Und es muss klar sein, dass man sieht, dass Fußgänger von Auto, sonst gibt es ein großes Problem. Aber lass uns jetzt ein ganz anderes, wir vorstellen,
ja,
ein komplett anderes Stadt beleuchtet, ja. So, wir stellen vor eine Stadt in der Zukunft und das Mensch ist wirklich im Zentrum von das Beleuchtungskonzept, ja. Das bedeutet, dass wir leuchten.
Dann habe ich so eine kleine Drone, die immer hinter mir fliegt und immer Licht macht.
Das wäre eine Variante, nicht meine liebste Variante, ja. Es war vielleicht, wir funktionieren gut von das Licht, waren andere Aussichten nicht so gut, ja. Aber wir beleuchten dann den Gehweg.
Ja.
Wir beleuchten.
Beleuchten wir den oder lassen wir ihn leuchten? Wäre das auch eine Möglichkeit, dass man sagt,
würde lieber beleuchten.
Okay.
Aber das sollte frei für die Künstler, ja. Lass die sollen das vorstellen. Aber wir beleuchten irgendwie das Gehweg, das Radweg, die Straße eigentlich fast komplett nicht. Das wird nur indirekt gestrahlt. Dann auf einer Kreuzung haben wir ein ziemlich helles Beleuchtung,
ja.
Das ist irgendwie innerhalb der Kreuzung. Vielleicht das strahlt sogar nicht auf dem Boden oder nicht viel auf dem Boden, sondern es strahlt seitwärts, so dass wenn irgendwas steht in Kreuzung,
ja,
leuchtet das.
Ja.
Ja. Und dahinter ist eine Straße, die nicht beleuchtet ist. Ja? Und lass uns jetzt denken, okay, was würde einfacher zu sehen, wenn alles beleuchtet ist, ziemlich gleich und kontrastlos,
ja, ja,
und jemand steht dann in dieser Kreuzung, oder wenn die stehen in einer Kreuzung und deswegen leuchten, weil es gibt dieses Seitwärtslicht da und hinter die Leute ist ein sehr, sehr dunkles Straße. Ich bin der Meinung, wir müssen das einfach versuchen, um zu sehen. Vielleicht, das funktioniert gar nicht, ja. Das ist dann auch ein kleines Problem. Die Städte müssen Mut haben. Ja, weil es kann sein, dass wir machen ein Beleuchtungskonzept und es funktioniert nicht gut. Ja, dann müssen wir das ändern. Aber das könnte bedeuten, dass es gibt einen Unfall mit jemand, ja. Aber natürlich mit unserer Beleuchtung heutzutage, es gibt auch eine ganze große Reihe von Unfällen.
Also, ja? Ja.
So, die Frage, aber ein Staat muss Mut haben, weil, ja, natürlich, wenn das passiert, man ist in eine neue Art von Beleuchtung auf der Gehweg oder auf der Kreuzung. Und man, ein Auto trifft einen Fußgänger, ja, dann die könnte sagen, der Staat ist schuld.
Ja.
Und deswegen, der Staat muss ein bisschen Mühe haben, das zu versuchen.
Gibt's das schon irgendwo? Also wird das irgendwo schon versucht, mal mit einer ganz anderen Stadtbeleuchtung zu arbeiten?
Ich glaube, es gibt ein paar Orte, das ist nicht meine Arbeitsfeld, also ich höre ein bisschen von diesen Dingen, aber ich kenne das nicht viel. Auf Teststrecke machen die manchmal was. Da war gezeigt in den USA, es war mir erzählt von einer Lichtdesigner, dass die haben gezeigt, dass eigentlich Kontrast, so die Idee von Beleuchtungsstraße heutzutage ist, dass man sollte das ohne Kontrast haben, dass alles beleuchtet gleichzeitig gleich ist, weil das sieht schön aus. Aber ob das besser für das Sicherheit ist, ist unklar, weil man braucht entweder positives Kontrast, das bedeutet, dass ein Objekt leuchtet auf der Straße, oder negatives Kontrast, das bedeutet, dass das Objekt sieht dunkel aus.
Ja. Ja?
Wenn es gibt keinen Kontrast, ist das dann sehr schwer zu sehen. Und dieses Lichtdesigner hatte dann mir erzählt, dass auf der Teststrecke haben die Leute viel schneller die Objekte bemerkt, wann das mit mehr Kontrast beleuchtet war. Mhm. In einem Parkplatz aber wissen wir, dass die Leute fühlen viel sicherer, wenn alles gleich beleuchtet ist.
Ja, wenn es keine dunkle Ecke gibt.
Genau, wenig Kontrast, ja. Mhm. Und deswegen denke ich, wir haben dieses riesengroße Sperrpotenzial, teilweise auch von diesem Experiment mit der Parkplatzbeleuchtung in den USA. Da die haben gezeigt, dass wenn man ein mehr gleichmäßig Beleuchtung hat, das mit 3 Lux, das war auf der
Wie viel ist das zum Vergleich?
Also, das ist 10-mal heller als ein extrem hell Vollmond. So ein denk mal an ein extrem helles Vollmondes Nacht,
ja,
dann 10-mal heller. Das ist 3 Lux.
Okay.
Mit 3 Lux, die Leute haben gesagt schon, dass Beleuchtung war besser als eine Beleuchtung, wo das unregelmäßig war, mit 60 Lux.
Okay.
Ja, das zeigt, dass wenn man mag, das 20 Mal höher, bringt's nichts für das Sicht, ja, weil ja. Man hat die helle Ort und das dunkle Ort, ja. So für unsere Gehwege, für unsere Parkplätze, da brauchen wir nicht so viel Kontrast, ja. Wir wollen, dass das gleichmäßig ist. Ja. Aber auf der Straße ist jetzt eine große Fragestellung. Brauchen wir wirklich kontrastfreie Straße?
Kommt das bei der Politik schon an?
Der Bundesrepublik interessiert sich ein bisschen für Lichtverschmutzung und diese Frage, es war eine Nachfrage ein paar Jahre vor, glaube ich, von die Grünen im Bundestag und es war auch von der TAB, ich kann nicht mehr erinnern, was das technische irgendwas Bundestag, eine Reportage geschrieben über Lichtverschmutzung von mehreren Seiten in letztes Jahr. Das ist noch nicht veröffentlicht, aber es kommt irgendwann. So, die Politiker interessieren sich natürlich. Das Frage von Geld ist eine große Frage natürlich.
Natürlich muss sich die Industrie interessieren, damit was passiert.
Es gibt natürlich, die wollen alles wechseln auf LED. Ja, die bieten alles unterschiedliche Angebote an. Aber diese Idee, weg von Straßenlanterne zu gehen und Straßenbeleuchtung, das kann nicht nur von Industrie kommen. Ja. Das brauchte statt Neudenken, das brauchte ein größeres Publikum von Architekten und auch normale Menschen und alles, dass sie sagen, dass wir wollen der Mensch im Zentrum von Stadt machen und nicht das Auto. Wenn wir denken auch auf der selbstfahrende Autos, die haben so ein LiDAR, ja, die gucken selber aktiv, das ist auch Fernerkundung, ja, die machen aktive Fernerkundung mit LiDAR zu sehen, was steht da. Das bedeutet, dass die brauchen eigentlich keine Straßenbeleuchtung.
Was ist LiDAR?
Das ist eine Art von, man benutzt einen Laser, ein Bild zu machen.
Ah, okay.
Wie weit alles entfernt ist. Mhm. Ja, so das bedeutet, dass die nehmen selber eine Lichtquelle, um zu gucken an alles in die Umgebung. Und die brauchen dann keine Straßenbeleuchtung.
Ja.
Dann es wäre möglich, wenn die Autos alle selbstfahrend sind, dass natürlich brauchen die irgendeine selbstleuchtende Teil, sodass wir das Auto überhaupt sehen. Ja, ja. Das ist klar. Aber die helle Scheinwerfer brauchen sie nicht mehr und der Staat macht Licht für den Autos, ist auch nicht mehr gebraucht. So, wenn wir denken an eine Zukunft von 20 oder 40 oder 50 Jahren, dann wäre es möglich zu denken, dass wir haben eine Stadt jetzt, wo der Mensch steht wirklich im Zentrum und das Auto ist jetzt nicht mehr im Zentrum. Und dann wäre es möglich, mit viel weniger Licht zu benutzen, weil die Leute fahren nicht so rasant schnell. Ja, wir brauchen nicht viel Licht. Ich habe früher gesagt, was ist 3 Lux, ja, im Vergleich zu den Vollmond. Ich glaube, wenn die Zuhörer, wenn die haben irgendwann auf dem Land in einer Nacht gelaufen, wo es Vollmond war, die haben bemerkt, wie gut man sehen kann.
Ja.
Ja, man sieht sehr, sehr gut. Und das ist mit, in Deutschland normalerweise im Sommer wird es 0,1 Lux und im Winter vielleicht 0,2 oder so. Ja, das ist viel weniger Licht, als was wir haben in unserer Städte. Der Grund, warum unsere Städte sehen immer so dunkel aus, ist dieses Blendeffekt. Dass das Licht blendet, es gibt dann helle Orte und dunkle Orte, ja, dann sehen sie dunkel aus. Eigentlich ist der Gesamtlicht in Berlin, zum Beispiel in Tiergarten, ist immer mehr, als was man kriegt von Vollmond, ja. Nur durch das Lichtverschmutzung, ja. Aber wir denken, wenn wir gucken in dem Park, wenn wir stehen auf einer beleuchteten Straße und gucken im Park, das Park sieht dunkel aus, ja. Aber es gibt viel Licht da. Und das Problem ist immer, dass das Licht macht irgendwie das Dunkelheit, weil es blendet, weil es strahlt zu viel in einen Ort und nicht genug in einen anderen.
Denkst du, wir bekommen das noch mit?
In unser Leben.
In unserem Leben, dass die Städte sich ja zumindest lichttechnisch dem Menschen annähern?
Ich habe eine große Hoffnung, dass das wird der Fall. Ja, ich weiß es nicht, aber ich hoffe schon. Ich denke, dass diese Konstellation, dass wir wollen eine Energiewende erfassen, wenn wir weniger Strom brauchen für Beleuchtung draußen, das hilft viel mit der Energiewende, weil das eine von den Schwierigkeiten mit der Energiewende ist die Energie in der Nacht zu haben. Ja, also wenn wir kann das drastisch reduzieren, das wird viel helfen. Ich glaube, dass es gibt eine Realisation von vielen Leuten, dass eine Stadt, das hat Auto im Zentrum, ist nicht ein wohlfühlende Stadt.
Ja.
Ich sehe das mehr und mehr und wir sehen, dass man zum Beispiel Tagen, wo es gibt Straße in Großstädten wie New York oder Paris, wo die haben einen Tag pro Jahr, wo die machen das nur für die Fußgänger und Radfahrer, ja, und alle finden das extrem toll. Wir haben dieses Critical Mass, diese Dinge, ja, und es gibt immer mehr Radfahrer. So, ich glaube, dass wir, der Tendenz ist in diese Richtung. So, und ich bin der Meinung, nicht jeder ist, ich weiß, aber ich bin der Meinung, dass der selbstfahrende Auto wird kommen, vielleicht schneller als wir denken, und dass das wird viel ändern in unserer Städte und wird helfen dann mit dieser Wechselung von Auto ins Zentrum zu Menschen ins Zentrum. Es gibt manche Stadtplaner, also zum Beispiel wir waren ein paar Jahre vor in Toulouse in Frankreich und der Mensch von der Stadt, der verantwortlich für Beleuchtung, hatte gesagt, dass er macht das schon. Ja, er denkt, dass das Licht sollte für den Mensch sein und nicht für das Auto. Und deswegen kümmert er mehr an den Mensch. Ich denke auch, dass diese Diskussion von Beleuchtung von Dörfern ist sehr spannend, weil da war vielleicht ein Ort, wo wir könnte Verbesserungen machen oder neue Idee versuchen, weil die sind Orte, wo es gibt weniger Leute, die
können es ausprobieren. Ja.
Genau.
Ja.
Und so, wenn das zeigt, dann wir haben diese Kleinstadt ausgewählt. Wir wollen dir ein neues Beleuchtungskonzept kriegen. Das ist unsere beste Technik. Es würde aber, dass wir machen das dunkel nach Mitternacht, ja, weil das dann der Strom spart oder so. Aber wir machen ihr eine besondere Beleuchtung. Das wird dann auch zeigen zu den ländlichen Gebieten, dass der Regierung denkt an die ländlichen Gebiete. Ja, das finde ich auch als politisch eine interessante Idee. Und das ist dann, es zeigt nicht, dass wir müssen Strom sparen, deswegen kriegen sie kein Licht. Ja,
ja.
Das ist so gemein. Das ist ein Konflikt.
Ja.
Anstatt dass, okay, wir wollen es verbessern, wir fangen mit euch an.
Ja,
ja, das wird ein, und dann wird es vielleicht nicht als einen Rückschritt sehen, wenn man macht das Licht aus oder dimmer spät abends, ja, weil man weiß, dass das eine neue Technik ist. Ja, so das bedeutet nicht, dass der Regierung kann nicht das Licht anlassen, sondern dass die haben einen Plan und es gibt ein Prinzip, es gibt einen Grund, warum die machen das, ja. Und das ist nicht, dass wir sind vergessen, sondern dass wir stehen im Zentrum.
Du hattest auch, darüber hatten wir uns auch schon mal kurz kennengelernt vor einigen Jahren, du hattest auch eine Citizen Science App gemacht, verantwortet, Verlust der Nacht hieß die.
Ja.
Ich habe nochmal nachgeguckt, die gibt's immer noch. Arbeitet dieses Projekt immer noch?
Ja, so mit der App, das ist immer noch zur Verfügung, man kann das benutzen, die Daten fließt zu mir, auch zu dieses Global Night Projekt in den USA. Und das Problem ist, dass ich habe gerade nicht Forschungsgelder, um das zu verbessern.
Oh,
das wollte ich wirklich gern machen.
Was genau macht die App?
Also, ja, die Idee hinter der App ist, dass wir wissen, dass in einer Stadt man kann weniger Sterne sehen.
Ja.
Und das ist durch die Lichtverschmutzung. Das bedeutet, wenn wir gucken auf die andere Weg, wenn man die Sterne zählen könnte, dann weiß man, wie viel Lichtverschmutzung es gibt.
Weil man weiß, wie viele da sein müssten.
Ja, genau. Und deswegen die Idee hinter der App ist, dass wir fragen die Leute, kannst du diese Sterne sehen? Und dann basiert auf diese Antworten schlagen wir andere Sterne vor und dann fragen, kannst du diese Sterne sehen? Ja. Und irgendwann dann können wir die Grenze sehen zwischen welche Sterne ist hell genug, dass man sieht das und welche Sterne ist schwach genug, dass man das nicht sieht.
Ja.
Und durch diese Frage finden wir, wie hell der Himmel ist. Natürlich haben alle Mensch unterschiedliche Sehkräfte. Das ist ein bisschen Störfaktor. Wenn wir gucken aber in den Durchschnittswert, ja, dann können wir diesen Daten benutzen, der Tendenz zu sehen.
Funktioniert das eigentlich weltweit? Also theoretisch
machen
auch weltweit die Menschen mit?
Die Leute machen weltweit mit. Wenn wir haben mehr Benutzer, die machen das in Deutschland viel mehr oft als in die anderen Länder. Ich glaube, weil das war viel mehr oft in den Medien als in die anderen Länder.
Ja.
So, wenn wir hatten so viele Leute in den USA, den App benutzen wie in Deutschland, das wäre echt ein Ding. Das wäre super. Wäre natürlich besser, wenn wir mehr Leute aus Deutschland hatten auch. Und was wird wirklich helfen, ist, wenn ich hatte eine Förderung, um das abzuverbessern, weil es.
Was muss denn da verbessert werden?
Ein Aspekt hat zu tun mit allen diesen Gesprächen, das wir haben mit dieses neue Gesetze und der, wie wir gehen mit Daten. Ich wollte das viel klarer machen.
Datenschutzgrundverordnung.
Genau. Ich wollte das viel klarer machen an die Teilnehmer, dass wenn die das machen, das Daten wird es geschickt.
So
zum Beispiel. Das ist ein Beispiel. Das ist aber nicht technisch. Ja. Das wollte ich gern machen, ist nicht super gebraucht, aber es wird besser. technisch, was ich machen wollte, erstmal, ich wollte wieder durch die Daten, die wir gesammelt haben von den letzten 4 Jahren, gucken und finden, welche Sterne sind die beste zum Fragen. Ja, wenn man antwortet sofort, ja, man sagt so, zum Beispiel, wenn man nimmt eine Sterne in die große Waage, ist das viel einfacher als eine Sterne, das steht irgendwie allein irgendwo. Aber auch eine schwache Sterne, das in der Nähe von der großen Waage, wird es einfacher zu erkennen, wo man gucken soll, als eine, das steht ziemlich allein. Mhm. Ja, so durch all diesen Daten, das wir haben, könnten wir finden, welche sind die besseren Sterne anzuschauen als die andere. Das wird dann der App mehr Spaß machen, weil es geht einfacher und es wird dann schneller, dass man kommt ans Ziel.
Warum fehlt dir das Geld? Also gibt's an dieser Forschung keinen Bedarf mehr, weil wir mittlerweile genug über Lichtverschmutzung wissen?
Nee.
Oder ist es halt einfach der normale?
Ist nicht der Fall. Es ist nur das Konkurrenz in der Wissenschaft gerade. Der Konkurrenz ist extrem hoch. Ich habe letztens gesehen, wie viel Forschungsgeld in Europa geht, um Antrag zu schreiben. Ja. Wenn man guckt auf die Anzahl von Zeit, dass die Leute schreiben Anträge und dann denkt dann, wie viel es kostet für die Leute, ist es eine riesengroße Summe. Ja? Bei der ERC, zum Beispiel der European Research Council, die Starting Grants und Consolidator Grants für die Leute zwischen 3 und 12 Jahren von Promotion, die Erfolgsratio ist so 8-12% oder so. Ja. Das bedeutet, dass 90% von allen Anträgen haben nichts gemacht. Ja, die sind einfach, das ist nicht ausgegeben. Ja, so das bedeutet, dass 9 von jeden 10 Wissenschaftler macht einen Monat oder so, um dieses Antrag zu schreiben, und dieser Monat ist einfach verloren.
Ja.
Und natürlich mit anderen Fördertöpfen ist vielleicht nicht der Erfolgskriterien so tief. Aber zum Beispiel, wenn der BMBF hat ein bisschen Geld gegeben, vorletztes Jahr, glaube ich, für Bürgerwissenschaften, da hatten die so, weiß ich nicht, ob das 300 war oder mehrere hunderte Anträge, und insgesamt war ausgegeben vielleicht 8 oder 12 oder irgendwas, ja. So der Erfolgsratio war dann viel weniger als 10%, und das bedeutet, all diese Leute haben dann gearbeitet, Anträge zu schreiben, aber die sind nicht durchgekommen.
Aber könntest du die Verbesserung der App nicht eigentlich auch als, ja, nicht als Citizen Science Projekt, aber vielleicht irgendwie in die Community geben? Also könnte nicht die Community der Nutzer dieser App?
Ja. Das ist eine gute Frage.
Also da ist doch mit Sicherheit doch jemand dabei, der so ein Ding entwickeln kann. Genau, da ist doch mit Sicherheit jemand bei, der Big Data
Ja, die Idee wäre, wenn ich sage das auf andere Worte, dass ganze Dinge Open Codes machen, sodass die Leute könnten das selbst verbessern. Ja?
Ja.
Das finde ich. Ich frage mich jetzt,
also du brauchst immer noch einen Projektleiter, ne?
Ja.
Also
das Problem wird, ich kann das klar sagen, was das Problem wird, wenn das spaltet und es gibt jetzt 2 Apps oder der alles schlechteste wäre, es gibt 10 Apps,
ja?
Dann, wenn man wollte ein Zeitserien machen, das ist wirklich schlecht, weil was man machen will mit einem Zeitserien ist, dass man macht das Experimentalprotokoll und dann man folgt das für 40 Jahre. Und nicht, dass das wird immer gewechselt und nicht, dass es gibt 5 Varianten, ja. Deswegen habe ich das, als wir das gegründet haben, das nicht offen gemacht.
Ja.
Und ich frage mich jetzt, ob das ein Fehler war. Ich bin immer noch unsicher, weil, ja, der App hat Nachteile, es funktioniert nicht perfekt, es könnte verbessert sein, aber immerhin, es ist immer gleich. Und das ist auch eine Wert. Und was ich am liebsten haben würde, ist, dass so, wir machen eine Verbesserung, das ist dann besser und dann es bleibt so für wirklich 40, 50 Jahren. Und wir benutzen einfach diese Methode immer für eine ganz, ganz, ganz lange Zeit.
Was kostet sowas? Also wie viel Geld steht am Ende deines Antrags? Was für eine Summe?
Ja, das ist, ich bin der teuerste Teil eigentlich.
Natürlich.
Leider. Das App-Programmieren mache ich nicht selber. Das muss man Programmierer bezahlen, weil ich bin, ich programmiere, aber nicht Apps, ja. Und dieser Anteil kostet nicht so viel. Das größere Problem ist, dass ich muss bezahlt werden, um die Wissenschaft zu machen. Mhm. Welche Sterne brauchen wir? Wir brauchen Zeit für Diskussionen. Dann
das heißt, es ist nicht nur 10.000 Euro, sondern eher 100.000.
Ja, okay. In Tendenz. Und dann der Punkt ist, dass wir wollen die Leute erklären, dass diese App gibt. Ja. Ja. Dafür das brauchen wir entweder das Ich ja. oder wir haben jemanden, das die Wissenschaftskommunikation macht. Ja. Ja. Und das dann kostet mehr. Es macht nicht so viel Sinn, dass super billig zu machen, weil ja, wenn wir machen eine Verbesserung, aber nicht das zweite Teil, das Publikum, das weiß, das fehlt. Das dritte Problem eigentlich, und das ist auch ein großes Problem, das ist nicht nur für mich, aber für mehrere bürgerwissenschaftliche Projekte, ist, dass langfristig jemand muss an das kümmern.
Ja.
So, der beste Variant wäre, dass entweder ein Planetarium oder ein Institut übernimmt das App von mir. Das wäre die sicherste Variante, dass übernehmen das, die haben dann Leute, die machen die Wissenschaftskommunikation auf der Dauer. Und für bürgerwissenschaftliche Projekte, man könnte was ziemlich einfach machen, ein neues App machen und vielleicht viele Leute teilnehmen, sogar Tausende oder so. Und wenn das Forschergeldertopf ist leer nach 2 Jahren, dann werden die Leute vielleicht fragen, aber was hat das gebracht?
Ja. Ist ja immer die Frage.
Ja, so ich denke, das müssen wir als bürgerwissenschaftlicher Gründer denken. Wir sollen das schon einen Plan haben für die Zukunft ganz am Anfang. Ich hatte das teilweise, das war auch, der Bürgerwissenschaft ist jetzt viel mehr organisiert als 5 Jahre vor. Es gibt viele Beispiele jetzt von Projekten, die sind basiert in Museen oder in Instituten und ich glaube, die sind viel stabiler, als was wir werden von Unis oder Forschungseinrichtungen behandeln. Natürlich, wenn der Forschungseinrichtung wollte auf der Dauer ein Projekt haben, das können die machen. Ja. Aber wenn man eine 2- oder 3-jährige Stelle von der BMBF oder der DFG kriegt, dann ist es ein bisschen gefährlicher, Bürgerwissenschaft zu benutzen, wenn das sollte ein Dauerprojekt sein. Es kann sein, dass es natürlich gibt es bürgerwissenschaftliche Projekte, die haben einen Anfang und einen Schluss und dann ist es vorbei. Und das ist dann kein Problem. Ja. Aber ein Dauerprojekt zu gründen ohne einen Plan für wie es geht in der Zukunft, sehe ich als teilweise problematisch.
Was hast du mit der App denn rausgefunden? Gibt's irgendwelche Erkenntnisse, die dich dann doch noch verblüfft haben? Oder ist es eher das Fundament?
Das ist dessen? Eher das Fundament. Das Problem ist, das Licht ändert sich und wir konnten sagen, dass das ziemlich rasant ist. Aber das wären interessante Dinge zu reden. Zunächst vielleicht, wie das Licht ändert sich. Aber das Licht muss sich ändern und die Leute müssen die Beobachten machen.
Ja. Ja?
Wenn ich 10-mal so viel Benutzer hatte pro Jahr als jetzt, dann wäre es möglich, glaube ich, was zu sagen in den nächsten 5 Jahren oder so, für was der Tendenz ist. Mit der Anzahl von Benutzer, das wir haben jetzt, das ist schwieriger. Das Problem wird, dass ich mache ein Beobachten und dann du machst ein Beobachten. Und weil unser Sehstärke ist anders, dann können wir das nicht als Zeitserien benutzen. Das Daten ist natürlich hilfreich, aber nicht als Zeitserien für diesen Ort. Aber wenn jemand macht das in der Garten 3-mal im Jahr für 10 Jahre, dann diese Zeitserien ist dann sehr wertvoller für diese Nutzer oder Mitmacher. Ja, so ich glaube, dass es gibt manche Leute, die kriegen was selber von das App benutzen. Mhm. Und jedes neue Daten, das wir kriegen, wird helfen, diesen gute Sterne zu finden. Ja. Und das ist besonders der Fall jetzt in der globale Süd, weil wir unterschiedliche Sterne haben im Norden und Süden.
Ja.
Und wir haben bestimmt, würde ich glauben, dass in Norden haben wir schon genug beobachten, dass wir könnte dann die gute Sterne finden. In globalen Süd, ich glaube, dass vielleicht wir brauchen noch mehr Daten, aber ich habe eigentlich an diese Frage nicht in der letzten Zeit gekümmert, weil ich bin bezahlt, andere Forschung zu machen.
Welche genau?
Ja, gute Frage. Also ich arbeite gerade an der, wie das Licht entwickelt, basiert auf Satellitenaufnahme. Und was ich hoffe, dass ich mache in den nächsten Jahren, ist die Frage, wie ändert sich der Stromverbrauch für Beleuchtung?
Aber was heißt, wie das Licht sich entwickelt? Also
was ändert sich da?
Die Farbe, die Temperatur, die Intensität?
Also ja, die einfache Frage, die ich antworten kann, ist, wenn ich gucke auf der Satellite, wie viel Licht kommt zum Satellite?
Ja.
Das hat Probleme, aber wenn wir denken von großen Änderungen in die Beleuchtung, sind die Probleme nicht so riesig groß. So, ich erkläre das jetzt. Was ich gemacht habe letztes Jahr, war zu gucken von 2012 bis 2016, wie hat das Beleuchtung geändert für jedes Land der Welt in dieser Zeit. Und wir haben zwei Analysen gemacht. Der erste war, dass wir nehmen so jedes kleine Stück, jedes Pixel auf die Erde und wir sagen, ist das beleuchtet über eine bestimmte Grenze oder unter eine bestimmte Grenze? Ja, wenn es über das Grenze war, sagen wir, dass das war ein beleuchteter Ort. Und wenn es unter war, sagen wir unbeleuchtet. Dann haben wir einfach...
Wie groß ist euer Pixel?
Das ist eine schwierige Frage. Von der Satellite selber, die Pixel sind 750 Meter auf einer Seite, so ein halbes Quadratkilometer. Hm. Das ist dann mehrere Daten von einem Monat sind in eine Datei gemacht. So,
Es granuliert dann immer weiter.
Genau, okay. Und so das Große ist abhängig auch auf die Breitengrad, weil das ist, wie die gemacht haben, die Kollegen aus USA, die haben diesen Datensatz gemacht. Ja, so wir müssen auch kalkulieren, genau wie groß ist jeder von diesen Pixels. Ja. Ja, das kommt rein. Aber der Punkt ist, wir zählen einfach für jedes Land das beleuchtete Pixels und unbeleuchtete Pixels und machen das Vergleich. Der zweite Analyse.
Das heißt, du kannst sagen, x Prozent des Landes sind beleuchtet.
Genau. Und was
wie viel Prozent der Bundesrepublik sind beleuchtet?
Oh, das habe ich. Ich habe eine andere Frage konzentriert, und das ist, wie hat sich das geändert?
Okay.
So, eigentlich habe ich nicht so viel geguckt auf die, wie viel es beleuchtet. Es wird ein ziemlich kleines Teil, weil unsere Städte sind ein kleiner Anteil von das Gesamtlicht von der Bundesrepublik. So, es wird vielleicht 2-3% oder so, würde ich raten, einfach.
Echt? Nur 2 oder 3%
sind beleuchtet? Ich bin unsicher, was die beleuchtete Fläche nicht die beleuchtete Fläche, sondern die urbane, besiedelte Fläche.
Ja.
Es wird das Gleiche, ziemlich das Gleiche, weil besiedelte Orte sind beleuchtet.
Unbesiedelte
und
so, nicht.
Ja, und das meiste Anteil von Deutschland ist natürlich nicht besiedelt. Ja. Also Wald oder Acker oder sowas. Ja, so, ich habe nur an die Änderung geguckt.
Okay.
Und ja, ich könnte jetzt die Antwort geben, dass das hat ungefähr gewachsen um 2% pro Jahr weltweit. In die Entwicklungsländer war viel schneller, so das ist zu erwarten, weil die viel weniger Licht hatte am Anfang. Mhm. Ja. Das sind viele Orte, wo die keinen Strom hat. Die kriegen erstmal Strom, natürlich ist das erstmal Beleuchtung. Und dann manchmal die Städte wachsen, zum Beispiel auch in Amerika, wo die Städte haben diese riesengroße Suburbs, die wachsen und das bedeutet eine größere Fläche. Der zweite Analyse war zu gucken, wenn wir gucken nur auf diese Pixels, die beleuchtet war in alle 5 Jahren, 2012 bis 2016. So, wir wissen, das ist nicht neu beleuchtet, sondern dass das war auf der Dauer beleuchtet. Wie hat dann die Beleuchtung von diesen Orten gewechselt?
Ja.
Sind die heller geworden oder dunkler geworden? Und jetzt muss ich was erklären über die Satelliten. Und das ist, dass diese Satelliten leider komplett blind zum blaues Licht ist. Und das bedeutet, dass wenn es ein weißes Licht guckt, er sieht nur das Teil von bisschen vor Grün bis zum Infrarot.
Ja.
Ja. Aber das blaue Anteil sieht er gar nicht.
Warum?
Das ist basiert auf der Sensor. Die wollten das dauert eine lange Zeit, bevor man eine Satellite macht ins Weltraum. Wenn eine Satellite sollte für 30 Jahre arbeiten oder so, ja. Das ist geplant von früher und das war geplant, bevor die haben
gewusst, Licht,
dass der LEDs wird, wir hatten immer oranges Licht in der Vergangenheit, ja. Und es gab eine ältere Satellite, die so war, das war basiert auf der Technik von der 70er oder 60er Jahre, und die haben das gemacht und das war einfach so. Okay. Und so, die wollten, dass die neue Satellite ein bisschen ähnlich war wie die alte Satellite, so die konnte immer noch auf die Zeitserien gucken, ja. Mhm. Aber es bedeutet, die haben das geplant, dass man, und dann kamen diese LEDs, ja.
Ja.
So, was wir sehen in einer Stadt, die wechselt komplett zum LEDs und lasst das sichtbare Licht für einen Mensch das gleich bleiben, ja. Also das bedeutet, dass für den Mensch, die werden sagen, das ist gleich hell, aber der Satellite würde sagen, das ist dunkler geworden, weil wir sind gewechselt von orange zum weiß.
Kannst du das denn rausrechnen?
Also, könnte man vielleicht, aber so deswegen habe ich erwartet, dass ich würde sehen, dass in die Entwicklungsländer, wir haben ein rasantes Steig in das Licht und in der Industrieländer, dass das Licht leicht
sinkt,
ja. Ja, habe ich erwartet. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt erklären, das bedeutet nicht, dass das Licht sinkt wirklich.
Die machen nicht das Licht aus, sondern es ist alles nur blau.
Aber das habe ich nicht gesehen. Was ich gesehen habe, war, dass in fast jeder Land der Welt ist es heller geworden.
Trotz blauen Lichts.
Trotz des Fall, dass der LED ist weniger erkannt von Satelliten als die ältere Beleuchtung. Und das bedeutet, dass wir neue Beleuchtung haben. Nicht nur neue Fläche, weil das haben wir gesehen, ja, der Fläche wächst 2%, aber die Helligkeit von schon beleuchteten Orten wächst auch 2% pro Jahr weltweit. Und in Deutschland, wir haben einen sehr ähnlichen Wert, 2% pro Jahr. Unterschiedliche in die unterschiedlichen Bundesländer, aber im Gesamt ungefähr 2%. Das bedeutet, dass wenn wir denken nur an das menschliche Augen, dass wir machen das schneller als diese 2% pro Jahr. Und die Länder, zum Beispiel USA und Spanien, wo es bleibt konstant, das ist sicherlich der Fall da, dass die haben auch mehr Beleuchtung, weil jede LED zählt weniger als was man denkt. Und ich fürchte mich, das habe ich nicht erwartet, ja. Das waren große Überraschungen und es hat mir auch ein bisschen depressiv gemacht, ja, weil ich hatte gehofft, mit der LED, es wird alles besser, wir machen die Städte besser beleuchtet jetzt, alles wird gut in 20 Jahren, ja. Meine Befürchtung ist, dass diese neue Beleuchtung ist nicht mehr die Straßenbeleuchtung, ist nicht mehr die öffentliche Beleuchtung, sondern eher private Beleuchtung. Und man sieht das jetzt, dass mit der LEDs, es gibt dann diese neue Möglichkeiten, so Brücke zum Beispiel, die früher nicht beleuchtet war, die jedes Bruche muss jetzt Kunst sein, Lichtkunst.
Ja.
Wir haben in New York City jetzt jede Nacht auf jede Brücke ein Lichtspektakel. Und Journalisten aus Kanada haben mir gesagt, dass in Toronto, es sieht so aus wie alle Hochhäuser sind jetzt beleuchtet. Ich weiß nicht, das habe ich nicht
so gesehen. So Everyday Christmas.
Genau, genau. Und wenn wir benutzen das LED wie der alte Beleuchtung, wir kaufen einfach ein Flutlicht und das strahlen ungefähr in Richtung Gebäude, genau wie doof wie vorher, ja. Das bedeutet, dass wir haben viel mehr Licht im Gebrauch oder nicht im Gebrauch, dass wir nutzen viel mehr Licht. Ja.
Wir nutzen aber auch gleichzeitig viel mehr Strom, oder? Wir brauchen doch dann auch jedes Jahr 2%
mehr Strom. Ja, und dann der große Frage, ja. Wir sparen vielleicht mit die einzelnen Lampe an Strom und insgesamt, weil wir mehr Leuchte benutzen, haben wir keinen Strom gespart. Das ist sehr wahrscheinlich der Fall. Technisch schwer zu antworten und das wollte ich hoffentlich machen, wenn ich die Förderung kriege für die nächsten Jahre, zu versuchen, wie es geht wirklich mit der Strom. Ja, also wir haben die Flächebeleuchtung auf das Gebäude, wir haben die neue Reklame, so Werbung, Leute haben Beleuchtungen im Garten, es gibt eine diverse Reihe, die Brückenbeleuchtung machen wir, es gibt eine diverse Reihe von neuen Beleuchtungsarten und deswegen fürchte ich mich, dass wir werden in den nächsten Jahren das Straßenlicht oder Gehweglicht endlich richtig kriegen.
Aber dafür leuchtet jemand die Brücke wie genau, Sau und genau, niemandem ist gedient.
Genau. Und diese Frage, das Weihnachten jeden Tag, ich finde, das ist auch, was das unsere Gesellschaft soll. Wir sollen miteinander reden, ja? Weil wenn der Besondere ist gemacht zum Alltag, ist das nicht mehr besonder.
Ja.
Und wenn jeden Tag man hat ein Lichtspektakel, ist das nicht mehr spektakulär. Das ist nur zu erwarten. Und ich finde die Idee, dass wir sagen als Kommune, okay, wir werden, also der Grund, warum Weihnachten leuchten sind besonders, ist, dass das zum Weihnachten ist, ja. Also vielleicht sagen wir, dass wir machen das Freitag, Samstag wird alles los in der Stadt, ja. Dann ist der Stadt wirklich los, was los. Das Licht ist an, das ist Spielzeit, Freitag, Samstag, ja. Aber die anderen 5 Tage, dann machen wir das Licht aus. Das bedeutet dann, diesen 2 Tagen sind spannender. Und das ist, wenn die Leute gehen raus und geben das meiste Geld. Das ist vielleicht ökonomisch auch sinnvoll. Aber das begrenzt dann die Zeiten, wenn wir das Licht haben. Und wir machen das vielleicht dann auch, dass wenn die Zugfolge kommt durch, für vielleicht 2 Monaten machen wir dann das Spektakel nicht an. Ja, dass wir sagen, okay, das ist die Zeit für die Zugfolge. Das lassen wir dir. Und im Sommer und im Winter, das ist, wenn wir machen unsere besondere Leuchtung. Und ich finde, das wäre ein guter Kompromiss. Das wird natürlich viel Strom sparen, aber ich glaube, dass es wird dieser Sinn, dass das Licht macht spannend, dass das Licht macht interessant, das dann bleibt. Weil wenn wir beleuchten einfach jedes Hochhaus, jede Nacht, ich finde das nicht mehr spannend. Natürlich, wenn es gibt nur eine Stadt, das macht, ist diese Stadt spannend. Ja, also zum Beispiel Shanghai oder so. Ja. Aber Shanghai selber, die machen all das Licht aus um Mitternacht oder so. Das ganze Stadt wird allen diesen Beleuchter, das man kennt von den Bildern, die werden alle ausgeschaltet 11 oder 12 Uhr.
Sind die klüger als wir?
Ich glaube, wir sind ziemlich klug in Deutschland.
Wir sind schon ziemlich
klug. Ja, weil wir eine gute Beleuchtungskonzepte haben. Und dass der Stadt Berlin wollte nicht, die wollen das erlauben, dass die nachtaktive Tiere der Park benutzen. ja, sind viel andere Gedachtnis als in die meisten Länder, ja. Und ich finde das sehr, sehr klug. Wir könnten natürlich immer verbessern. Und das sollen wir. Aber schlechter als die anderen Länder sind wir nicht, würde ich sagen.
Christopher Kalber, vielen Dank.
Herzlichen Dank.